Ja, tatsächlich, viele diese klassischen Flohmärkte, die fangen relativ früh an. Inzwischen ist es so, die meisten so Nachbarschaftsflohmärkte, die haben auch so Kita-Flohmärkte, die haben erkannt, dass vor 10 oder 11 es wirklich eine Qual ist. Gerade wenn man Familie hat, irgendwie um 5 Uhr früh auf dem Flohmarkt zu stehen, ist ja unrealistisch.
Herzlich willkommen bei Ordentlich Inspiriert, dem Ordnungspodcast mit Aline und Tanja.
Bei uns erfahren Menschen, die Ordnung lieben und solche, die es noch werden wollen, alles zum Thema Ordnung zu Hause, Ordnung im Job, in diversen Lebensbereichen, aber auch Ordnung im Kopf.
Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, in eurem Leben Ordnung zu schaffen. Lasst euch hier einfach einmal ordentlich inspirieren. Hallo Tanja.
Hallo Aline.
Tanja, schön, dich heute hier wieder zu hören. Und ich frage dich, wie war deine Ordnungswoche?
Ja, meine Ordnungswoche hat, ich habe geschummelt, die war schon letzte Woche, weil mit Blick auf meinen Terminkalender und Dienstreisen, die ich hatte und Abendveranstaltung, habe ich gesagt, ich werde meine 15-Minuten-Routine, die ich ja immer gerne mache, nicht schaffen. Und dachte, bevor ich mich stresse oder alles ausfallen lasse, mache ich die einfach am Sonntag. Und dann habe ich am Sonntag, es hat auch gar nicht, also wenn du die Summe zusammenzählst, waren es nicht überall 15 Minuten, ist ja manchmal auch so, dass ich schneller fertig bin. Aber ich habe sozusagen geschummelt und das alles einmal am Stück gemacht und dann war mein Monk die ganze Woche ganz befriedigt und ruhig. Insofern hat sie letzte Woche stattgefunden und ich war ganz viel in der Küche unterwegs und diese Standards, auf die ich ungern verzichte, so Kühlschrank und dieses ganze Gedöns, dann immer mal grundzureinigen, hat dann die ganze Woche gehalten und ich bin ganz glücklich.
Sehr gut.
Dein Blick nach zu urteilen, denkst du jetzt, oh mein Gott, Tanja, lass es
Ja.
einfach. Aber es ist in Ordnung, da sind wir ja Gott sei Dank unterschiedlich.
Ich denke nicht, lass es einfach. Ich finde es ja sehr bemerkenswert. Ich denke mir nur so, oh, wie lange hätte das bei mir gehalten? Genau die 15 Minuten, die eigentlich zum Reinigen eingeplant waren. Wenn dann einmal die Männer durchgeflogen sind, wäre es wieder explodiert. Aber so ist das eben. Und ich warte einfach, bis die Wohnung leer ist. Und dann kommen die 15 Minuten auch so an, dass es dann ganz lange nachhallt und bis zum nächsten Rhythmus dann einfach auch so schön bleibt, wie es von dir zum Beispiel so wunderbar gemacht wird. Nein, aber beim Thema Küche dachte ich auch gleichzeitig noch, dass es ja demnächst auch einen neuen VHS-Kurs von uns gibt und der hat nämlich das Thema Küche. Und da werden wir jetzt über den Sommer dran arbeiten und dann im Herbstsemester geht der raus und da freue ich mich schon, weil ich da mit Tanja wahrscheinlich unglaublich viele Gespräche über die Küche führen werde und über Routinen, Methoden, Systeme. Und ja, das macht mich jetzt schon glücklich. Deswegen habe ich auch so ein breites Grinsen auf den Lippen, was ihr jetzt nicht sehen könnt.
Sehr schön. Ja, wie war es denn bei dir?
Also bei mir war es so, dass die Ordnungswoche diesmal eher, letzte Woche war es ja so ein bisschen papierkramlastig, diese Woche ist es tatsächlich auch immer noch Papier, digital und in Wörtern und Listen gepackt, weil ich jetzt wieder das Blogschreiben weiterführen möchte. Ich hatte so eine kleine Pause gerade zur Ovention, als wir da die Moderation gemacht haben. Und jetzt ist es so, dass ich mit dem Blogschreiben wieder beginne. Eine liebe Kollegin von uns aus der Gruppe Ordnung im Alter, also Monika, du weißt, wen ich meine, die hat auch unseren Podcast in ihren Blogtext aufgenommen und da danke ich ganz herzlich für. Und deswegen dachte ich, das ist jetzt der Anlass, auch wieder mehr Blog selbst zu schreiben, da nochmal drauf zu verlinken und einfach mal zu gucken, was kann ich machen. Bei mir ist es eher so arrhythmisch, wenn die Sommerpause ist, habe ich am meisten Zeit zum Schreiben und deswegen werde ich jetzt wieder in die Tasten hauen und habe mir da schon ein Konzept gemacht. Und werde dann wieder regelmäßiger was bei mir posten. Und natürlich hat das mit dem Thema Ordnung zu tun.
Ich bin gespannt. Das hört sich gut
Ja.
an. Sehr schön.
Ja. Wir sind heute auch nicht alleine, Tanja. Das weißt du natürlich schon. Nur die Zuhörer im Zweifel nicht. Wir haben heute auch wieder eine ganz liebe Kollegin von uns eingeladen. Das ist die liebe Clau. Und die frage ich jetzt auch. Clau, wie war deine Ordnungswoche?
Ja, erstmal herzlichen Dank für die Einladung in euren Podcast. Meine Ordnungswoche war sehr besonders, denn tatsächlich haben wir uns ja schon persönlich gesehen. Wir hatten ein Stammtischtreffen der Berliner und Brandenburger Ordnungscoaches und ich hatte das Vergnügen, den diese Woche bei mir im Garten zu hosten. Und es war sehr schön, 12 Ordnungscoaches auf einen Haufen zu haben und wie immer sich sehr angeregt auszutauschen. Erfahrungen, sich gegenseitig zu motivieren. Und was ich sehr lustig fand, ich habe das Foto hinterher in meinem WhatsApp-Status gepostet und ich habe sehr viel Reaktionen so aus meinem eher Freundes- und Familienkreis bekommen, die meinten, was, so viele gibt es? Und du hast es gar nicht erfunden. Wir dachten, es gibt nur du machst so. Also, das ist ganz gut, auch mal ja, uns so sichtbar zu machen und zu sagen, für die vielen Menschen, die in Berlin und Brandenburg wohnen, gibt es nicht nur einen einzigen Ordnungscoach, sondern eben tatsächlich ganz viele.
Das ist echt spannend, dass das so rüberkommt, weil auch von uns waren ja nur ein Bruchteil eigentlich der Kolleginnen bei dir und dass das schon so wahrgenommen wird, dass das so viele sind und es war auch ein ganz fantastischer Abend und das kann ich euch verraten, Clau ist eine ganz fantastische Gastgeberin und es war so süß und auch die Familie mal kennenzulernen. Also da lohnt sich es auf jeden Fall zu Clau zu kommen, denn da sind wir nämlich schon bei unserem Thema. Zu Clau kann jeder kommen, der möchte und gerne etwas auf dem Flohmarkt anbieten möchte. Denn heute soll unser Thema sein, wohin eigentlich mit dem ganzen Zeug, wenn ich es dann aussortiert habe. Und da ist eine Komponente, ich könnte es verkaufen. Und lohnt sich Verkaufen überhaupt? Das werden wir heute Clau von Krempel Deluxe fragen. Sie hat selber einen Podcast, wo es sich lohnt, reinzuhören. Dann ist sie Ordnungscoaches, meist mit Seniorinnen unterwegs, hat aber eben auch diesen Flohmarkt mitten in Berlin im schönen Wedding und da vermietet sie Stände, die dann die Leute buchen können, die etwas verkaufen möchten. Und ja, jetzt die Frage, Clau, wie bist du dann eigentlich zum Thema Flohmarkt und diesem Weiterverkauf gekommen? Hat es mit deiner Arbeit zu tun oder war das dann so eine eigene Idee, weil du einfach da die geeignete Location für hast?
Genau, das war so eine Mischung aus beiden. Ich habe vor 10 Jahren diesen Flohmarkt gestartet, der heißt Krempel Deluxe. Und es war tatsächlich so, dass unser eigener Keller zu voll war. Und wir haben kein Auto und dann dachte ich so, okay, dann ja, nutze ich doch unseren großen Garten, der hier mitten im Wedding eher ja eine Seltenheit ist, weil wir in der ehemaligen Friedhofsverwaltung direkt neben dem ehemaligen Krematorium wohnen. Und dachte ich, ja, also ich habe den Ort, ich lade noch ein paar Freunde ein und wir verkaufen alle unsere Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Und das hat sich jetzt über die Jahre von einem Flohmarkt, der, glaube ich, 3 oder 4 Stände hatte, zu einem Flohmarkt entwickelt, der so 25 Stände hat und tatsächlich auch immer, also von Seiten der Stände ausgebucht ist und auch wirklich viele Besucher und Besucherinnen anzieht. Also ich glaube, das letzte Mal waren ungefähr so 1500 da. Also da ist auch schon richtig was los und man kann die Sachen auch ganz gut verkaufen.
Wie weit im Vorfeld bist du dann ausgebucht mit deinem Flohmarktstand?
Ja, also meistens so 2, 3 Monate. Also schon, sobald ich den Termin veröffentliche, kriege ich so viele Anfragen, dass ich dann, ja, das letzte Mal musste ich sogar das erste Mal losen.
Ah ja, krass. Also ihr seht,
Genau.
wenn ihr was verkaufen wollt, seid schnell.
Ja, genau. Gerne einfach eine E-Mail schreiben an klau@krempeldeluxe.de und dann kann ich euch hoffentlich mit einem Stand weiterhelfen.
Genau, wer jetzt so schnell nicht mitschreiben kann, deine Kontaktdaten schreiben wir dann natürlich auch in die Shownotes dazu. Genau. Und damit bist du für uns auch so ein bisschen ja Expertin zum Thema Flohmarkt und Verkaufen von Dingen, weil wir merken das ja auch ganz oft, wie es Aline schon gesagt hat, wenn man ausmistet, lohnt sich das denn überhaupt? Also die Frage, was denn die Menschen auch glauben, was ihre Dinge, die sie dann ja verkaufen, weggeben, verschenken wollen, wert sind. Ich habe immer, aber es ist nur persönliche anekdotische Evidenz, den Eindruck, das stimmt oft nicht, was man glaubt, was man dafür noch kriegen könnte und was man tatsächlich dafür kriegt. Erzähl mal, was hast du denn da so für Erfahrungen?
Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Also es gibt Sachen, wo Leute denken, die sind noch wahnsinnig wertvoll und es gibt aber einfach keinen Markt dafür. Also tatsächlich kann man sich so überlegen, was würde ich denn selber heute noch kaufen? Und würde ich mir die Sachen, die ich da im Keller habe oder geerbt habe, würde ich die nochmal kaufen? Also würde ich ein Goldrandgeschirr, das ich nicht in die Spülmaschine geben kann, würde ich mir das wirklich kaufen? Dann ist die Antwort wahrscheinlich eher nein. Und dann bekommt man die Sachen natürlich auch entweder auf dem Flohmarkt oder bei eBay bei eBay oder bei Kleinanzeigen eher schwierig los, weil natürlich einfach ja, der Markt nicht so groß ist. Auf dem Flohmarkt ist natürlich der Vorteil, man kann die Sachen dann sehr günstig verkaufen. Also wenn man dann sagt, ein Goldrandglas 50 Cent und dann habe ich auch zum Beispiel schon das gesamte Glasrepertoire meiner Eltern verkauft. Das waren irgendwie so 150 Gläser. Die hatten da von so einer Tante, die im Bayerischen Wald wohnte, so einmal Zwiesel-Glas mit Goldrand geschenkt bekommen, nie benutzt, weil unpraktisch. Und ja, in Berlin gibt es dann anscheinend immer noch genügend Leute, die eben keine Spülmaschine haben und sagen, oder sagen, die 5 Sektgläser, die spüle ich auch mit der Hand. So, dann kann man es auch verkaufen. Also wenn man es günstig anbietet, kriegt man am Flohmarkt vieles los, was man eben auf anderen Wegen nicht mehr losbekommt. Und Generell ist es so, dass aktuell gibt es ja relativ viele digitale Hilfsmittel, die einem auch sagen, wie viel ist denn eine Sache noch wert. Also man kann relativ leicht mit jeder gängigen KI Foto machen, Foto hochladen und einfach fragen, liebe KI, wie viel ist diese Sache wert? Und die laufen dann durch alle Verkaufsportale, Kleinanzeigen, Auktionshäuser und dann kriegt man so einen ganz guten Schätzwert. Also wenn man sich jetzt bei einer, was ich, einem Geschirr, einer Kaffeekanne oder auch einem Spielzeug, einem alten, nicht sicher ist, was das wert ist, so kann man das ganz gut testen. Damit man eben nichts unter Wert verkauft, weil man will ja auch auf dem Flohmarkt irgendwie nicht was verkaufen, was dann viele 100 € wert ist und man hat im Endeffekt 2 € dafür verlangt. Also so kann man sich da absichern.
Ist dir das denn schon mal passiert, dass ihr so einen Überraschungsfund dann dabei hattet, von dem ihr eigentlich, von dem der Besitzer dachte, ach, ist nichts wert und dann kam jemand und meinte, doch, das ist so? Oder ist das eher...
Ja, tatsächlich, wir schauen auch immer so ein bisschen drauf, weil die meisten unserer Verkäufer und Verkäuferinnen sind ja so Nachbarn, Familie, Freunde und wir schauen schon immer so ein bisschen drauf, was verkaufen die und da sagen wir schon, das ist irgendwie die Füller. Schau lieber mal nach, was so ein Montblanc-Füller eigentlich noch wert ist und wenn es dann ist, oh, der ist ja 1300 € wert, dann sagen wir ja, also ich glaube, pack den mal lieber wieder ein, das ist eher keine Flohmarktware. Und aber viele Leute wissen auch, was sie dafür verlangen. Und tatsächlich ist es so, dass unser Flohmarkt ja eher so ein Nachbarschaftsflohmarkt ist. Das heißt, viele Leute verkaufen Kinderspielzeug, was ich, alte Kinderkleider oder wirklich so eher Gebrauchsgegenstände. Und da ist dann selten so ein richtiger Schatz dabei.
Ja, aber spannend. Also auch so einen Montblanc-Füller dann mal dabei zu haben, da können die Nachbarn ja euch ganz dankbar sein für den Tipp, dass das nicht, irgendwie daneben gegangen ist.
Ja,
Ja.
genau. Also ich würde jedem raten, der eben auf den Flohmarkt geht, tatsächlich einmal vorher so die Bestände so ein bisschen abzuscannen mit einer App oder einer KI und da einfach zu vermeiden, dass was ist, was man wirklich sehr unter Wert verkauft. Also klar kann man auch teure Markenkleider für Kinder gerade, da kriegt man halt nicht mehr 40 € für ein T-Shirt, was es vielleicht mal gekostet hat. Aber wenn man sagt, okay, wenn ich da noch 3 oder 4 € kriege, ist gut, dann ist es weg und es hat ein neues Leben. Da muss man dann so ein gewisse, ja, auch, ich glaube, so Toleranz an den Tag legen, wenn man auf den Flohmarkt geht. Da kann man eben nicht erwarten, dass man noch, was ich, den halben Preis bekommt oder 35 €, 45 € T-Shirt.
Naja, das ist ja so ein bisschen die Kernfrage, ne? Die Frage, lohnt sich verkaufen? Also was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wann lohnt sich verkaufen oder wann lohnt sich eher spenden? Gibt es da eine Faustregel?
Ja, also ich würde sagen, wenn man es online verkaufen möchte, lohnt sich nichts unter 15 €, weil es braucht meiner Erfahrung nach ungefähr eine Viertelstunde pro Stück, es zu fotografieren, zu beschreiben, selbst wenn man es zum Beispiel bei Vinted einstellt, wo es ja viele Voreinstellungen gibt und es eigentlich recht schnell geht. Und dann muss man die Kommunikation mit den Verkäufern und Verkäuferinnen machen und die Sache dann auch noch zur Post bringen. Also alles unter 15 € würde ich eher spenden. Außer man geht eben auf den Flohmarkt und sagt, okay, da kann ich auch Sachen für 2, 3 € verkaufen. Also was ich oft mache, ist, dass ich so die teuren Sachen von mir, meinem Sohn eben oder auch die speziellen. Also wenn ich jetzt Inline-Skates in einer bestimmten Größe habe, die würde ich nicht auf dem Flohmarkt verkaufen, weil da kriege ich vielleicht 10 € dafür. Auf Kleinanzeigen kriege ich mehr dafür. Also je spezieller die Sachen sind, dann lohnt sich's tatsächlich, die auch online zu verkaufen, weil man einfach einen größeren Markt hat. Ja, also einmal drüber schauen, die speziellen Sachen, die teureren Sachen versuchen, übers Internet zu verkaufen und dann so die einfacheren, die Gebrauchsgegenstände tatsächlich auf dem Flohmarkt anbieten, wenn sie in ein, zwei Flohmärkten nicht, ja, verkauft werden. Einfache T-Shirts, die noch aber gut erhalten sind, dann spende ich die. Also ich mache dann immer nach jedem
Spannend.
Flohmarkt quasi eine Spendentasche und fahre die in die Kleiderkammer oder zu einer Organisation, die eben Spenden entgegennehmen.
Ja, schönes Beispiel, Inline-Skates, so scheint es unseren Nachbarn auch zu gehen, weil bei uns sind zum Beispiel Inline-Skates ständig vor den Türen der Häuser, die man dann einfach zu verschenken mitnehmen kann, weil es offensichtlich da schon der Markt gesättigt ist und offensichtlich auch da über Kleinanzeigen nichts mehr zu machen ist. Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Region an, wo man wohnt, also da lohnt sich die Recherche auf jeden Fall. Und das würde auch an meine Frage anschließen, so ein bisschen, welche Fehler siehst du denn, die die Anfänger bei euch am Flohmarktstand auch machen beim Verkaufen? Und wie viel Zeit sollten sie denn realistischerweise dafür einplanen? Weil du sagst ja selber, also beim Online-Verkauf braucht man auch eine gewisse Zeitspanne. Und auch beim Flohmarkt sind ja wahrscheinlich bestimmte Zeiten einfach umsatzstärker oder auch wann fängt man an? Man hört ja immer so, ab um 5 Uhr muss man aufbauen. Ist denn tatsächlich so? Oder was hast du da für Erfahrungen?
Ja, tatsächlich, viele diese klassischen Flohmärkte, die fangen relativ früh an. Inzwischen ist es so, die meisten so Nachbarschaftsflohmärkte, die haben auch so Kita-Flohmärkte, die haben erkannt, dass vor 10 oder 11 es wirklich eine Qual ist. Gerade wenn man Familie hat, irgendwie um 5 Uhr früh auf dem Flohmarkt zu stehen, ist ja unrealistisch. Also tatsächlich würde ich immer so bestimmt einen halben Tag einplanen, um diese Sachen ja, zusammenzusuchen, nochmal zu schauen, sind die Kleider alle gewaschen, was ich die Schuhe alle halbwegs sauber, ne? Einmal so die Flohmarktsachen ein bisschen prüfen. Und wenn man das öfter macht, dann sammelt sich natürlich so ein Fundus an Flohmarktware an, den man dann wahrscheinlich nicht mehr so kontrollieren muss, weil man sich darauf verlassen kann, okay, das habe ich beim letzten Flohmarkt gut eingepackt, die Sachen sind da, muss ich nicht aussortieren. Aber ja, also. Was ich tatsächlich habe, ich habe in meinem Kleiderschrank unten so einen Korb und immer wenn ich was sehe, wo ich denke, ach, das verkaufen wir das nächste Mal am Flohmarkt, dann schmeiße ich das da rein. Also sei es jetzt ein T-Shirt, was meinem Sohn nicht mehr passt oder irgendwie ein Topfuntersetzer, wo ich denke, okay, der ist wirklich, brauchen wir nicht mehr. So, dann sammelt sich das über die Zeit an und immer wenn dieser Korb voll ist, dann trage ich ihn in den Keller. Und ansonsten, ja, man braucht eben klar die Zeit zum Aufbauen des Stands. Da würde ich immer so eine Stunde ungefähr rechnen. Es lohnt sich, so Kleiderstange mitzunehmen. Vielleicht auch noch so, wenn man so IKEA-Boxen hat, in denen man vielleicht auch die Ware schon bringt. Die kann man immer noch ganz gut vor den Stand stellen, dass man so ein bisschen eine zweite Ebene schafft. Vielleicht für Sachen, die eher für Kinder sind, da kommen die besser ran oder für Schuhe. Und ja, Wechselgeld nicht vergessen, da muss man auch dran denken. Oder sein PayPal auf jeden Fall parat haben, weil inzwischen auch viele Leute gerne per PayPal zahlen oder andere Bezahldienste. Und ja, und ansonsten Essen, Trinken, Sonnenschutz. Und dann kann man eben die Zeit des Flohmarkts, dann sind ja meistens so 4, 5, 6 Stunden vielleicht, ganz gut rumbringen und umsatzstark. Meiner Erfahrung nach kommen immer am Anfang, zumindest ist es bei uns so, aber ich glaube, das ist auch allgemein so, so die Händler, die schauen dann, die suchen so nach den Schätzen, die suchen nach, gibt es Silberschmuck, gibt es Münzen, gibt es Uhren, gibt es irgendwelche Antiquitäten. Und deswegen ist immer am Anfang relativ viel los, so ein Schwung meistens. Und ja, dann der Rest des Tages ist dann meistens immer noch viel los, aber eben verteilt sich so. Und gegen Ende wird es dann natürlich weniger. Da kommen dann so die Schnäppchenjäger, die sagen, ach, ich nehme die 10 Sachen, aber du willst sie doch nicht nochmal einpacken. Und da muss man dann auch bereit sein zu sagen, ja, okay, ja, weg sind sie. Und ja, dann klar, muss man noch einpacken und wieder nach Hause fahren. Aber insgesamt, glaube ich, wenn man so den Flohmarkttag plus einen halben Tag Vorbereitung rechnet da. Und klar, lohnt sich das wahrscheinlich am Ende, wenn man einen Stundenlohn, einen normalen Arbeitsstundenlohn rechnet? Nein, dann lohnt sich das nicht. Aber so ein Flohmarktverkauf macht eigentlich auch Spaß. Und das ist mir immer auch ganz wichtig bei meinem Flohmarkt, dass es eine gute Atmosphäre ist, dass auch, ja, ein gutes Miteinander unter den Flohmarktverkäufern und Verkäuferinnen herrscht, damit es auch ein angenehmer und ein schöner Tag ist. Und dann hat man auch ein gutes Erlebnis und man weiß, die Sachen gehen weiter und so. Dann hat das irgendwie insgesamt auch mit einem Nachhaltigkeitsgedanken, macht es dann schon wieder Sinn.
Da mache ich mir gar keine Sorgen, dass das bei Klau eine schöne Atmosphäre ist. Ich glaube, das ist ein ganz wundervoller kleiner Flohmarkt. Und bei dir ist es so eine Atmosphäre, da könnte ich mir sogar vorstellen, dass da Freundschaften entstehen, wenn da manche Menschen des Öfteren mal einen Stand buchen.
Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben inzwischen so ein paar Menschen, die ich nur über den Flohmarkt kenne, die seit 5, 6 Jahren immer wieder einen Stand buchen. Und da freue ich mich dann auch, weil sonst sehe ich die auch nicht. Genau, also deswegen, ja.
Ja, sehr schön. Da waren jetzt auch schon ganz viele Tipps und Tricks dabei, was man rund um eine Flohmarktorganisation irgendwie berücksichtigen muss oder bedenken muss. Aber jetzt habe ich ja vielleicht Dinge oder man findet die auch oder wenn man irgendwie bei den Eltern das Haus übernimmt, wo man sagt, es ist vielleicht nichts für einen Flohmarkt, sondern für so ein Auktionshaus zum Beispiel. Was triggert mich, um zu sagen, nee, das nehme ich jetzt nicht mit auf den Flohmarkt, da gehe ich in ein Auktionshaus, gibt es da so typische Gegenstände und wie erkenne ich dann so ein Schmuckstück?
Genau, also ich glaube tatsächlich kann da wieder eine App, eine KI helfen, wenn man sich nicht so gut auskennt. Und ansonsten kann man sagen, alles, was entweder zu groß ist für den Flohmarkt, also ein Teppich, ein Leuchter, Möbelstücke, wenn die eben wertvoll sind, dann kann man die ganz gut im Auktionshaus anbieten. Oder eben natürlich auch wertvolles Porzellan, Silber, Schmuck, Münzen, Briefmarken, also all diese Sachen, von denen man denkt, da erlöse ich ein paar hundert Euro mindestens. Und da muss man natürlich auch wieder schauen, es gibt Sachen, die waren in den 80er, 90ern sehr teuer. Antiquitäten, Briefmarken, die erzielen leider nicht mehr die Preise, weil sich der Markt für Antiquitäten sehr gewandelt hat. Der Geschmack ist einfach ein anderer, was vor 30, 40 Jahren sehr modisch war, also Bauernschränke, irgendwelche Barockkommoden, Biedermeier-Sekretäre, die sind einfach nicht mehr gefragt. Was man tatsächlich sehr gut verkaufen kann und sowas hat man ja im aktuell auch oft aus Haushaltsauflösungen, sind Möbel und auch Wohnaccessoire aus den 60er und 70er Jahren, also alles, was so unter Mid-Century verkauft wird. Da ist, sind dann für so einen Teakstuhl zahlt man dann schon mal 500 Euro. Also das kann man tatsächlich gut verkaufen, wenn man da Sachen aus den Häusern der Eltern oder Großeltern hat. Bei richtig alten Antiquitäten wird es schwer. Man kann die immer noch verkaufen, aber eben nicht mehr. Ich sage jetzt mal so eine Biedermeier-Kommode zum Beispiel, die hat vielleicht mal 3.000, 4.000 Mark gekostet, kriegt man noch 400 Euro dafür. Aber es geht. Und genau, ich habe ja, es hat ja Aline eingangs schon gesagt, ich habe ja einen Podcast zu dem Thema, wohin mit den aussortierten Sachen. Und ich habe tatsächlich auch den Podcast genau deswegen gestartet, weil man bei vielen Sachen sich eben nicht sicher ist, was mache ich damit. Und ich habe schon Folgen mit Auktionshäusern zum Thema Briefmarken, zum Thema Münzen, zum Thema Antiquitäten, die man sich alle anhören kann auf den gängigen Podcast-Kanälen. Und ja, also da kann man dann eben nachhören, wie man mit solchen Sachen am besten umgeht.
Das habe ich auch schon angehört und das lohnt sich wirklich reinzuhören, weil da viele gute Tipps dabei sind und auch die Experten ja für sich auch schon so ganz Koryphäen auf ihrem Gebiet sind und da lernt man eine ganze Menge. Also den verlinken wir auf jeden Fall in unseren Shownotes. Was mir in den Sinn kam, ist, wo du diese ganzen Menschen interviewt hast, welche Sammlerwelten überraschen dich eigentlich bis heute noch, dass es da sozusagen Markt für gibt und dass da doch immer wieder Absatz ist und auch teilweise hohe Preise erzielt werden.
Ja, da kann ich einfach in meiner eigenen Familie bleiben. Mein Sohn ist glühender Pokémon-Kartensammler und verkauft tatsächlich auf unserem Flohmarkt auch immer Pokémon-Karten. Und es ist wirklich ein verrücktes Universum. Also es gibt ja in Berlin auch riesige Kartenmessen und immer so Tauschnachmittage. Und das sind viele erwachsene Menschen, die sich treffen, um kleine Papierkarten zu tauschen, die bis zu mehreren tausend Euro wert sind. Und die Preise werden auch wirklich gezahlt. Also es ist tatsächlich wie vor 30,
Oh,
40
da
Jahren.
ist unsere Eieruhr. Liebe Clown, lass dich nicht stören, bring den Satz noch zu Ende. Aber da erwischt uns die Eieruhr. Und ja, bitte.
Quasi wie früher die Briefmarken, jetzt sind es die Sammelkarten.
Na, muss ich auch bei uns auch noch mal wühlen, was es da noch gibt.
Sehr gerne. Kommt einfach zum nächsten Flohmarkt.
Krass. Also ich lerne hier immer wieder was, was es nicht alles gibt. Also Pokémon-Sammelkarten, das hat mich Gott sei Dank nicht ereilt, aber spannend. Ja, Clau, mach doch noch mal zum Schluss ein bisschen schamlos Werbung für dich, wenn jetzt jemand gesagt hat, oh, das klingt ja spannend. Also wo findet man dich? Unter welcher Adresse hast du ein Insta-Profil? Und wir würden das dann natürlich entsprechend auch noch bei uns in den Shownotes verlinken.
Genau, ich habe eine Webseite, die findet man unter krempeldeluxe.de. Da gibt es Informationen über den Flohmarkt, über mich als Ordnungscoach, über den Podcast. Den Podcast findet man auch unter Krempel Deluxe bei den gängigen Portalen. Und ein Insta-Profil habe ich auch, krempel-de-lux. Da bin ich nicht so aktiv, aber ja, immer mal wieder.
Ja, man kann auf jedem Kanal auf jeden Fall Kontakt zu dir aufnehmen. Das ist ja, glaube ich, irgendwie das Wichtigste. Und jetzt habt ihr die Quelle, nämlich deinen Podcast oder auch mal eine Nummer, wenn man fragen möchte. Wenn ihr über irgendeine Pokémon-Karte, einen Montblanc-Füller oder einen Stuhl aus den 60er, 70er Jahren stolpert, das ist sehr schön. Dann sage ich einmal Danke in die Runde. Und ja, es war total spannend. Und bis demnächst bei unserem nächsten Ordnungstreffen hier in Berlin.
Ja, vielen Dank für die Einladung und euch noch einen schönen Tag.
Ich danke euch auch. Tschüss.
Tschüss.
Also mich hat diese Podcast-Folge mal wieder ordentlich inspiriert. Ich schaue jetzt gleich mal nach, was ich davon noch für mich umsetze.
Und wenn ihr mehr über das Thema und uns erfahren wollt, dann besucht uns auf unserer Website ordentlich-inspiriert.de oder auf Instagram unter ordentlich-inspiriert.